Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nun in Jesus nicht alles schenken? Wir wollen miteinander das Lied O Haupt voll Blut und Wunden singen. Wir singen es nach der unrhythmischen Melodie Nummer 63, die Verse 1, 4 und 6. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind heute Morgen hergekommen, um deine Liebe ganz ermessen zu können. Wir fühlen uns so oft alleingelassen in dieser Welt. Wir werden nicht mehr fertig mit den Problemen, die auf uns lasten. Wir haben Fragen über den Rätseln unseres Lebens und auch in unserem Glauben sehen wir oft nicht durch. Herr, da musst du uns jetzt das Geheimnis deiner Liebe aufschließen und erklären. Wir wollen nicht menschliche Gedanken hören und menschliche Weisheiten, sondern das, was du in deiner großen Liebe an uns tust, wollen wir erkennen und verstehen. Und so rede doch jetzt heute Morgen so zu uns, dass deine Liebe unser ganzes Leben trägt, dass wir uns hineingeben mit unserem ganzen Leben, mit unserem Planen und Denken und Schaffen in dein Werk und dass du aus unserem Leben etwas machen kannst zum Lob deiner Herrlichkeit. Ja, Herr, so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeden von uns persönlich umtreibt. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen. Wir hören den Chor. Wir wollen uns erheben und unseren christlichen Glauben bekennen. Sie finden ihn in Ihrem Gesangbuch in der Innenseite, in dem wir miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören nun das Flötenquartett. lese aus Lukas 23. Es wurden aber auch noch hingeführt andere zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus abgeurteilt würden. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber auch über ihm die Überschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Nun wollen wir das Lied Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, singen. Die ersten drei Verse vom Lied 60 singt der Chor, und wir dann singen die Verse 4, 5 und 6. Wir haben nun seit 6 Tagen nur eigentlich 3 Verse aus Jesaja 53 ausgelegt. Ich möchte sie noch einmal im Zusammenhang lesen, weil heute der letzte Teil als Predigttext von mir ausgewählt wurde. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jetzt kommt der Teil, über den ich heute predigen will. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hören nochmal das Familienquartett Laudenschlager mit einer Fuge und dem Choral von Liebe Gemeinde, beim Radiohören ist wichtig, dass man richtig auf der Skala den Sender einstellt. Sonst ist das ein schrecklicher Ton, der da kommt, irgendein Wellensalat. Beim Fernsehen wirkt sich's noch viel schlimmer aus, wenn man nicht genau den Kanal einstellt, wo man nun sein Programm empfangen will. Wenn das nur etwas auf der einen oder auf der anderen Seite drüber hinausgeht, dann fällt das Bild in sich zusammen, die Gesichter werden ganz lang und breit, schwarz und weiß flimmert es über den Bildschirm. Kein Wunder, man hat nicht genau den Kanal gewählt, wo man empfangen kann. Es ist gar kein Wunder, dass auch im Glauben viele Menschen kein klares Bild bekommen. Es ist uns allen doch schon so gegangen, dass wir sagten, wir sehen nicht richtig klar, wir verstehen das nicht, wir kommen mit unseren Fragen im Glauben nicht zurecht. Gar kein Wunder, wenn man nicht den Kanal wählt, wo man durchblicken kann. Und es gibt im christlichen Glauben nur einen Ort, wo man klar sehen kann. Das ist das Kreuz Jesu Christi. Sie können den christlichen Glauben, die Bibel, das Neue Testament von nirgendwo anders her verstehen als allein vom Kreuz. Es kann uns lange verschlossen bleiben, es kann uns lange unverständlich bleiben, aber dieses Kreuz müssen wir verstehen. Anders verstehen wir Gott nicht, anders verstehen wir Jesus nicht, anders verstehen wir den Glauben nicht, anders verstehen wir das Beten nicht. Anders verstehen wir unser Leben nicht. Ich muss meine Gedanken ganz darauf konzentrieren und fragen, was will dieser gekreuzigte Jesus denn mir schenken? Was bedeutet er mir für mein Leben? Ich habe heute mich beschränkt auf diesen einen Satz, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte das Ihnen in drei Schritten erklären. Einmal, wir sind beschenkt, zum anderen, wir sind versöhnt und zum dritten, wir sind erlöst. Nun zum ersten, wir sind beschenkt. Viele Menschen haben das als den größten Durchbruch ihres Lebens bezeichnet, wenn ihnen plötzlich das Verständnis für das Kreuz von Golgatha erschlossen wurde. Man kann ja christlich sein und christlich leben, aber Sie sagten, das war wie eine Revolution in Ihrem Leben. Und von dem Tag an brach die Freude durch. Von dem Tag ab ist die Qual und das Mühen und das Drängen von Ihnen weggefallen und eine solche Gelassenheit sei in Ihr Leben eingekehrt, dass sie sagten, sie können sich christlichen Glauben gar nicht anders vorstellen, als eben von der Mitte her. Ich denke jetzt nur an diesen jungen Jurastudenten, der auf seiner Kavaliersreise nach Paris fuhr und dem die Eltern eine Kutsche mit der Dienerschaft mitgegeben haben, damit er sich auch ein gutes Leben gönnen kann, aber der so gepackt wurde von einem Bild in der Düsseldorfer Gemäldegalerie, wo der gekreuzigte Jesus, der Dorngekrönte, von Domenico Feti dargestellt war. Dieser junge Mann, der aus einer der größten Adelsfamilien damals stammte, sein Stiefvater war österreichischer Generalfeldmarschall, da war Österreich noch ein bisschen mehr als heute, weltpolitisch. Und dieser junge Mann sagt, dies sei noch eine ganz wesentliche Wendung seines Lebens geworden. Dies wieder zu erkennen, was Jesus mir schenkt. Er hat einmal später gereimt, ich bin durch viele Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten in meinem Sinn gereist. Doch wo ich hingekommen, nichts hat mir's Herz genommen als Golgatha, Gott sei es gepreist. Er wollte später in seinem weit gespannten Leben, wo er viele Aktivitäten entwickelt hat, immer nur alles von dem einen Punkt her verstehen, vom gekreuzigten, dorngekrönten Jesus von Golgatha. Er sagte immer, das ist sein ganzes Verstehen des Glaubens, das ist die Mitte seines Denkens, anders kann man nicht Christ sein als von daher. Und das war ja nicht bloß Zinzendorf, da sind ja viele Menschen bis in unsere Tage hinein, wenn wir in großem Schmerz an Gräbern stehen, verwundet sind und kein Wort reden können, dann pflanzen wir auf diesen frischen Grabeshügel ein Kreuz. Das ist unser, jetzt hören Sie richtig hin, unser Siegeszeichen. Wir sagen, dass dieser gekreuzigte Jesus uns allein über den Schmerz des Todes hinwegretten kann. Niemand sonst, nichts anderes. Und wir sagen damit, der Tod hat kein Recht mehr. Und wenn er sich noch so wild gebärdet in unserem Leben, er hat ausgespielt, weil der Gekreuzigte gesiegt hat. Es ist merkwürdig, dass wir immer wieder dieses Bild des Kreuzes wählen, auch wenn wir das hier in der Mitte unserer Kirche aufgehängt haben. Unsere Nachbarkirche, die Christuskirche, hat ja an dieser Stelle den gen Himmel fahrenden Christus, aber das ist eine ganz seltene Ausnahme in einer Kirche. Meist wählt man eben nicht den segnenden Christus, so eindrucksvoll dieses Bild ist, oder den Christus, wie er die Kranken heilt, sondern man stellt in die Mitte der Kirche hinein dieses Zeichen des Kreuzes, weil wir sagen, da ist allein das Größte uns geschenkt. Da haben wir das, was uns rettet und was uns herausreißt aus dem, was uns bedrückt. Dann gibt es auch manche, die tun das gedankenlos, die lassen so ein Kreuzchen über ihrer Brust baumeln. Ich habe nichts dagegen. Ich wollte nur, dass einer versteht, was er damit tut. Wenn er das Kreuz irgendwo in seinem Leben als Zeichen mit sich herumträgt, was dieses Kreuz für uns bedeutet, ich möchte es erklären, was uns da geschenkt wird. Man baut ja in unserer Welt gern große Denkmäler. Man stellt die Personen noch einmal dar, die in unserer Welt so viel bedeutet haben, und ich möchte an ihrer Größe bestimmt nichts abbrechen. Da sind wir alle davon gepackt, von der Leistung der Menschen, was große Politiker fertiggebracht haben. Was hat unser Herzog Christoph für unser Württemberger Land bedeutet, wenn wir an seinem Denkmal auf dem Schlossplatz vorübergehen? Was haben andere Gelehrte, Dichter, Revolutionäre erreicht und fertiggebracht? Entdecker und Erfinder. Wenn Sie am Denkmal von Kepler vorübergehen, dann wird doch etwas lebendig von einem großen Können eines Menschen, der unsere kleine Welt gesprengt hat und etwas Neues geschaffen hat. Und das ist doch groß, wenn ein Mensch das fertigbringt, neue Bereiche des Denkens sich zu erschließen. Nur, wir müssen alle kapitulieren vor der Todesmacht. Wie schwer ist das, wenn selbst die größten Männer unserer Zeit einfach sich drein schicken müssen, dass unser Leib verwest. Und dann müssen wir kapitulieren vor der Macht des Bösen in unserer Welt. Wenn da die Kriegsmaschine in unserer Welt wieder weiterläuft, wenn die Ungerechtigkeit kommt, wenn die Unmenschlichkeit in der Welt siegt, es ist doch leider nicht wahr, dass das Gute siegt, was der Traum von so vielen Menschen ist. Die Wirklichkeit sieht doch viel brutaler und härter aus. Der Stärkste siegt in der Welt, der Macht hat, siegt doch. Und was können wir Menschen denn dagegen tun, wenn wir es irgendwo ein bisschen zurückdrängen, die Ungerechtigkeit, da sind wir schon ganz glücklich. Das Kreuz ist das Siegeszeichen über Tod, Teufel, Sünde, Unrecht, Leiden in der Welt. Da hat Jesus diesen Mächten das Recht abgesprochen. Er hat sie überwunden. Wir sagen mit Recht, dass wir dem Weg Jesu, dem Kreuzesweg, auch nachfolgen könnten und wir auch so diese Leiden überwinden könnten. Aber ich möchte das jetzt einmal gar nicht betonen. Lassen Sie das mal jetzt auf der Seite. Ich meine, sonst wird schon der Blick falsch. Wir müssen das jetzt ganz einfach einmal in dieser Mitte betrachten. Er hat den Tod überwunden. Er hat das Unrecht überwunden. Den Hohn der Menschen, die Gemeinheit hat Jesus überwunden. Und das ist für mich etwas, womit ich mich beschenken lassen kann, denn ich kann das nicht überwinden. Ich lasse mich immer wieder beeindrucken von dem. Ich kann mich erregen über das, was in der Welt geschieht. Und ich kann verzweifeln an mir selber. Und dann darf ich heute am Karfreitag mich dran freuen, dass Jesus sagt, ich habe gesiegt und ich nehme dich in meinen Sieg herein. Ich beschenke dich. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe eine große Sorge, ob nicht in unserer Generation das Evangelium verfälscht wird zu einer Lebenslehre. Natürlich muss das Evangelium im Leben wurzeln. Das ist nicht umstritten. Sondern ob wir dem Menschen nur sagen, du musst das tun, du musst das machen, du musst richtig leben, du musst lieb sein, du musst gut sein, du musst Geld opfern, du musst, du musst, du musst. Wir machen einen Menschen kaputt mit Gesetzesforderungen. Und wir sagen ihm nicht das viel Größere. Du bist beschenkt vom Sieg Jesu. Du darfst in dieser Welt in einer Geborgenheit leben, die dir nur der gekreuzigte Jesus erringen kann. Kein Tod, kein Teufel. Ja, nicht mal deine eigene Hinfälligkeit und Sündhaftigkeit kann dich dort wegreißen von dem, was Jesus dir errungen hat. Freue dich darin. Und jetzt darfst du das leben. Das ist beschenkt werden. Das ist Freude des Glaubens. Verstehen Sie, warum das einem Zinzendorf so wichtig war? Nicht diese Qual, dass man irgendetwas im Leben noch produzieren muss. Wir müssen nicht unsere Welt verändern. Unsere Welt ist verändert. Was wäre das furchtbar, wenn Christen die Welt anfangen, als ob sie sie aus den Angeln heben wollten mit ein paar kleinen Stückchen, was sie schaffen. Die Welt ist verändert, weil Jesus für diese Welt starb. Und seitdem hat es einen Sinn, Liebe zu üben. Jetzt hat es einen Sinn, in der Wahrheit zu leben. Jetzt hat es einen Sinn, sich Jesus zu unterstellen und seinen Willen zu tun, weil er gesiegt hat über diese Macht. Wenn ich Ihnen vorher sagte, in der Welt triumphiert das Böse. Nein, es triumphiert nicht endgültig. Wir lassen uns nicht blenden. Und wenn wir in dieser Welt zerrieben werden mit der Gerechtigkeit, die wir darstellen wollen, das macht uns doch nichts aus. Am Ende ist der Sieg Jesu da. Und deshalb lohnt es sich, auf der Seite des Siegers Jesus zu stehen und seinen Willen zu tun. Das Evangelium ist ein Beschenktwerden. Und das kann man nur am Kreuz von Golgatha verstehen. Und nur von dort her kann unser christlicher Glaube leben. Alles andere ist Krampf und ist Qual und ist Zwang und ist Gesetz und ist keine Freude und keine Freiheit und kein Leben. Nun das Zweite. Wir sind versöhnt. Wir sind versöhnt. Der Jesaja hat dort ja in Jesaja 53 dieses so einfach hingehauen, im Perfekt als einen Zustand. Wir sind geheilt. Wir sind geheilt. Das ist ein unheimlicher Satz, das so hinzustellen. Die meisten sagen ja in ihrem Glauben, doch, ich wünsche mir, dass ich einmal etwas erleben kann, oder ich hoffe, oder ich erbete mir etwas. Und doch müssen Sie wissen, der richtige Glaube, der richtige christliche Glaube kann sagen, ich weiß und glaub es feste. Ich bin gewiss. Hoffentlich sind Sie schon durchgedrungen hier in die Mitte des christlichen Glaubens hinein. Und das können Sie am Karfreitag lernen. Gewissheit. Ich bin geheilt. Wir sind geheilt. Nun also, jetzt müsste einer aufstehen und sagen, du, also, kannst du das einfach so wegschieben in deinem Leben? Ich weiß doch, dass es da manchmal ganz, ganz dunkel aussieht. Und wir wollen jetzt ganz offen das sagen. Wir wollen das nicht unter den Teppich kehren, dass in unserem Leben der Teufel sehr viel Macht hat. Und darunter leiden wir, solange wir leben. Und wir wollen das immer dazu setzen. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Darum geht's nicht, dass wir, wenn wir sagen, wir sind geheilt, sagen, schau her, ich bin ein sündloser Mensch. Nein, das ist es gar nicht. Es ist was ganz anderes. Ich will es in einem Bild erklären. Sie machen einen Besuch im Krankenhaus und da liegt ein Kranker drin. Sie sind erschrocken, wie der da liegt in seinen Kissen, bleich, eingefallene Wangen, da ist noch der Tropf dran von der künstlichen Ernährung. Dann sagen sie, wie geht's? Und dann sagt er, prima, jetzt habe ich's geschafft. Das Geschwür ist herausgeschnitten. Oder so wie ein Gallenkranker dann seine Steine zeigt und sagt, das war's, jetzt geht's der Genesung entgegen, das liegt hinter mir. Da würden sie sagen, nee, stimmt doch noch gar nicht. Aber gerade bei Kranken haben wir es uns ja angewöhnt, sehr wohl rechnen zu können nach dem, wo die Krise einer Krankheit liegt und wo der Genesungsprozess anfängt. Genauso ist es in einem Leben, wo einer anfängt, den Gekreuzigten zu verstehen, wo einer anfängt, mit Jesus zu leben. Da ist doch der Einschnitt da in dem Augenblick, wo ein Mensch nimmer ohne Gott versucht, ein frommes Leben sich aufzuzwängen, sondern wo einer sagt, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. In dem Augenblick öffne ich mein Leben, dass Jesus mit seinen neuen Kräften etwas anderes bei mir schaffen kann. Natürlich gibt's noch Sünde in meinem Leben, aber etwas ganz Neues beginnt doch, wo er in unserem Leben die Frucht des Heiligen Geistes wird, Liebe und Freude aus uns heraus produziert. Lassen Sie mich nochmal ein Bild gebrauchen, um es ein wenig klarer zu sagen. Wenn man einen Garten hat und den Garten bebauen will, dann muss man ziemlich Unkraut rausziehen. Wir bedauern es manchmal, dass wir keinen Garten mehr haben, aber manchmal denke ich auch, ich bin froh, dass man kein Unkraut mehr rausziehen muss. Das kann ziemlich viel Mühe machen, aber damit ist ein Garten noch nicht angebaut, dass man Unkraut rauszieht. Da ist man noch nicht fertig. Das Entscheidende bleibt die Pflanzung. Dass da schöne Setzlinge hereinkommen, dass da Büsche gepflanzt werden. Bei vielen Christen spielt sich ihr Leben nur so ab, dass sie dauernd auf der Jagd sind und das Böse in sich besiegen wollen. Und ich bewundere so manche Humanisten, die das in meisterhafter Weise können. Aber das ist doch noch zu wenig. Es wird doch erst schwierig. Wo kann ich denn jetzt die richtigen Pflanzen in meinem Leben finden? Die Pflanzen, die etwas Neues in mir bewirken. Und da sagt der Jesaja, wir sind geheilt. Wir sind heil geworden. Denn jetzt ist der Weg zu Gott wieder frei geworden. Ein Tag beginnt damit, dass ich still werden kann und sagen kann, Herr Jesus, gib deinen guten Geist mir heute. Ich habe so viele Aufgaben, ich kann sie kaum überschauen. Gib mir Geduld und Liebe in mein Herz. Ich bin wie ein ausgetrockneter Schwamm. Du musst in mir wirken. Und dann erleben wir es, dass er das tut, dass er in zerbrochenen Menschen Wohnung nimmt. Deshalb sind wir geheilt. Deshalb reden wir gar nicht mehr darüber, dass uns manches noch Not macht an uns selbst. Das Entscheidende ist geschehen, wir sind versöhnt. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern in seiner Liebe neigt er sich zu uns und erneuert unser Leben zu etwas ganz Großem, Neuem. Die Macht des Bösen ist ganz entscheidend getroffen und verletzt. Und jetzt kann in unserem Leben das Neue geschehen. Die Gesundung ist angebrochen. Noch das Letzte, was ich sagen will von dieser Heilung. Ich habe ja gesagt, wir sind geheilt, das heißt, wir sind beschenkt von Jesus, wir sind versöhnt und jetzt noch, wir sind erlöst. Wenn wir von dem Bösen reden, das unser Leben zeichnet, dann wissen wir immer ganz genau, dass das nicht bloß eine Tat war, die geschehen ist, sondern sie hat ihre Auswirkungen. Und das zieht sich fort. Ein unglückliches Wort einmal gesprochen, kann über Jahrzehnte eine Familie vergiften. Eine Lüge kann ein ganzes Leben überschatten. Das ist das Furchtbare an dem Bösen, was wir tun. In dem Augenblick, wo wir von Gott weggehen und unser Leben selber nach unseren Maßstäben gestalten, geraten wir immer wieder unter die Macht des Bösen. Und wir merken, wenn man da einmal anfängt, dann muss man weitermachen. Das ist wie eine Kette. Ein Glied hängt am anderen. Und man kann oft gar nicht mehr heraus. Man muss weiter sündigen. Das merken ja wir nicht nur, wenn wir in Abhängigkeiten leben, in Süchten und in Trieben, wo man gar nicht mehr sich befreien kann, so wie ein Alkoholkranker sich nicht mehr losreißen kann. So erlebt man das ja in vielen Bindungen. Man ist einfach in das Böse hineingeknechtet, man wird nicht frei mehr. Und wenn wir sagen, wir sind heil geworden, dann wird einer sagen, du, ich möchte diese Heilungskraft in meinem Leben erfahren, aber wenn man da so hineingebunden ist, das kann ich gar nicht erwarten, dass meine Ehe erneuert werden soll. Ich kann gar nicht denken, dass unsere Familie und unsere Verhältnisse, Kinder, Eltern noch einmal neu werden sollen. Dass ich noch einmal ganz neu beginnen kann im Umgang mit Geld oder wo nun deine Lasten liegen. Ist das wirklich möglich? Doch, da ist ganz entscheidend wichtig, dass wir dieses Wort, wir sind geheilt, auch noch in dieser Richtung auslegen. Weil das im Neuen Testament immer wieder gesagt wird, dass der gekreuzigte Jesus durch seinen Sieg dort auf Golgatha dem Bösen die Macht wegnehmen kann. Sein Sieg ist noch verborgen. Deshalb sagen so viele, wo sehe ich ihn? Dort, wo einer anfängt, mit Jesus zu erleben. Ich habe mir bei der Predigtvorbereitung in einem Buch, und ich nehme da gerne Lebensbeschreibungen dazu, noch einmal das zeigen lassen, wie eine einfache Schwester in Berlin sich diesen Dienst von Gott vorschreiben ließ, zu den zum Tod Verurteilten zu gehen und ihnen die Erlösung Jesu zu verkündigen. Wo es dann beschrieben wird, wo ein 20-facher Mörder die Erlösungskraft Jesu annimmt. Ich weiß, dass Sie jetzt ein paar ärgern und sagen, das ist auch ein Unrecht, wenn das wirklich geschieht. Wenn das nicht geschehen würde, gäbe es für mich keine Hoffnung. Wenn nicht Jesus wirklich die Macht des Bösen mit all ihren scheußlichen Folgen auslöschen könnte. Wir leiden darunter, dass Spuren unserer Sünde bleiben. Ganz drastisch bei einem Mörder und bei uns nicht weniger. Und doch dürfen wir wissen, Jesus ist so mächtig, dass er auf eine unerkannte Weise sogar Folgen unserer Sünde auslöschen kann, wie wir es oft gar nie für möglich gehalten haben. Ich kann mein Leben nicht mehr heilen. Ich kann nicht zurückgehen in die vergangenen Jahre. Ich kann nicht Dinge gut tun an meinem Vater, der schon längst begraben liegt. Das ist vorbei. Aber Jesus kann erlösen. Er kann uns so frei machen von den Folgen der Sünde. Er kann uns frei machen, noch viel mehr von dieser Kettenwirkung der Sünde und des Bösen, dass ich immer weiter sündigen muss. Er kann einen Einschnitt machen in meinem Leben, weil er der Herr ist über alles. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Man sagt, die Katze lässt das Mausen nicht. Wo aber der gekreuzigte Jesus in einem Leben angenommen wird als Herr und Erlöser, da lässt ein Sünder sogar das Sündigen. Und da sucht ein Mensch nur noch das, dass er Gott leben darf und ihm zur Ehre. Christus ist darum für alle gestorben, auf dass die, so da leben hinfort, nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Amen. Und nun singen wir vom Lied 62. Vom Lied 62, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, dem Lied Paul Gerhards, die Verse 4, 7 und 8. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diesen Tatbestand geschaffen hast, dass wir geheilt sind durch dein Sterben, durch dein Blut. Ach Herr, das wäre ja verhängnisvoll. Wir würden dies nicht über unserem Leben gelten lassen, sondern würden weiterhin in der verfluchten Welt leben, ohne den Frieden mit Gott zu haben, ohne versöhnt zu sein, ohne losgesprochen zu sein von den Mächten dieser Welt. Herr, mach du deinen Sieg ganz groß in unserem Leben. Wir wollen uns ganz neu dir ausliefern, damit du in unserem Leben herrschen kannst. Schaffe du in uns das Ebenbild Gottes. Und bring unser oft so verdrehtes Leben zurecht. Wirke du in uns Liebe und Gerechtigkeit, Freude und Friede, dass von unserem Leben Heilung ausgeht in eine kranke Welt, weil dein Heiliger Geist in uns wirken will. Und so wollen wir auch jetzt Fürbitte tun für die Menschen, die uns anvertraut sind, für die Familien, in denen wir leben, für die Menschen, mit denen wir täglich zusammenkommen, für die junge Generation, die oft so wenig Orientierung hat, für die alten Menschen, die oft so verbittert sind, für die Kranken und Leidenden, für unsere ganze Welt. Du weißt, wo heute Kriege sind und Menschen Heimat vertrieben sind. Du weißt, wo Menschen zu Unrecht verfolgt sind. Herr, wir bitten dich für deine weltweite Gemeinde, für die Mission und Diakonie, für die Gemeinde in der Bedrängnis. Aber wir wissen, dass du in dieser Welt den Sieg errungen hast und dass wir von deiner Heilung weiterreden dürfen. Herr, komm bald. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Unser Vater in dem Himmel, dein werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch den vierten Vers vom Lied 421 singen. Noch ein paar Dinge, die auch dazugehören. Einer, der sich um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht hat, feiert morgen seinen 70. Geburtstag. Herr Ministraldirigent in Ruhe, Dr. Bob. Wir wollen auch an dieser Stelle ihm ganz herzlich gratulieren und ihm Gottes Führung und Leitung im neuen Lebensjahr wünschen. Er ist nicht nur unser dienstältestes Mitglied im Kirchengemeinderat, sondern führt auch unseren Kirchbauverein, der uns hier viele Dinge in der Gemeinde ermöglicht. Wir freuen uns auch, dass Herr Dr. Bob weiterhin im Vorstand der Evangelischen Sammlung in Württemberg tätig sein kann und erbitten das auch über dem neuen Lebensjahr, dass all diese Aktivitäten noch recht lange ausgeübt werden können zum Bau der Gemeinde Jesu.